Wirtschaft anders denken, das ist ja auch hier im gemeinsamen Podcast von Brand 1 und dem Podcast Radio Detektor FM immer unser hoher Anspruch. Und momentan gilt unser Fokus dabei ja den Rohstoffen. Wir haben über Chinas Macht und nachhaltigere Kreisläufe gesprochen hier in diesem Podcast. Und auch in dieser Episode geht es um die Nachhaltigkeit von Rohstoffen. Und zwar diesmal in einem Bereich, der besonders klimaschädlich ist, dem Bauen. Ich bin Christian Bollert, Sohn eines Bauingenieurs, der lange ein Betonwerk geleitet hat. Und ich grüße euch.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Im Klimaschutzbericht der Bundesregierung wird die Bauwirtschaft als zentraler Verursacher benannt. Demnach verursacht das Bauen 40% der deutschen Treibhausemissionen. Besonders schlimm sind Stahl oder Beton. Holz dagegen gilt als klimafreundlicher Baustoff. Denn Holz ist einer der wenigen Rohstoffe, der nachwächst, dabei der Atmosphäre CO2 entzieht und den darin enthaltenen Kohlenstoff langfristig speichert. Laut einer Studie der Universität Yale und des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung würden die globalen CO2-Emissionen um mindestens ein Drittel sinken, wenn 90% der Neubauten weltweit aus Holz gebaut würden. Also fast alle. Deshalb fördert die Bundesregierung mit der sogenannten Holzbauinitiative Holz auch ganz besonders. Doch ganz so einfach ist es natürlich nicht. Thomas Auer ist Professor für Gebäudetechnologie und klimagerechtes Bauen an der Technischen Universität München. Daneben ist er Geschäftsführer von Transsolar, einem international aktiven Planungsbüro für sogenanntes Klimaengineering. Thomas Auer und seine Kolleginnen und Kollegen berechnen also die Technik, mit der Neubauten beheizt, gekühlt, belüftet und klimatisiert werden. Ein Feld, was in den vergangenen Jahren immer komplexer geworden ist. Sprechen wir also über klimafreundliches Bauen und ich sage herzlich willkommen im Podcast, Herr Auer.
Guten Tag.
In der aktuellen Brand 1, da gibt es einen längeren Artikel, in dem, ich sag mal, stark verkürzt erklärt wird, dass die Architektinnen und Architekten der vergangenen Jahrzehnte in Sachen Nachhaltigkeit auf dem Betonweg gewesen sind und der Holzweg im wahrsten Sinne des Wortes besser gewesen wäre. Idealerweise vielleicht auch noch in Kombination mit Lehm. Warum?
Sicherlich so, dass die, sagen wir mal, die Architektur der letzten Jahrzehnte geprägt war durch die Materialien Beton, Stahl und Glas. Das hatte eine lange Geschichte, hatte sicherlich auch seine Berechtigung und wir bei Transsolar bearbeiten dieses Thema, können wir energieeffizient und komfortabel, nachhaltig solche Gebäude in jeglichen oder in unterschiedlichsten, auch extremen Klimatas errichten, bearbeiten wir schon seit über 30 Jahren und haben das auch gezeigt, dass das möglich ist, aber es führt immer zu einer gewissen Komplexität. Und was wir auch gesehen haben, ist, dass diese Gebäude, die wir dann als Modell gedacht hatten, als Role Model, nie wirklich kopiert wurden. Was wir sehen, ist weltweit eine Glasarchitektur, die, sagen wir mal, wenn wir es auf die Spitze treiben wollen, maximal Ressourcenbedarf hat. Maximalen hohen Energieverbrauch hat, maximal viel Ressourcen in der Erstellung verbraucht. Und wir müssen auch sehen und zugeben, dass viele große architektonische Gesten der letzten Jahrzehnte immer zu einem, ja, fast unverhältnismäßigen Ressourcenverbrauch geführt haben. Das erfordert ein Umdenken und Holz spielt an dem Punkt wirklich auch eine wichtige und zentrale Rolle. Oder ich würde es vielleicht noch etwas verallgemeinern, hin zu biogenen Baustoffen, die in der Lage sind, CO2 im Gebäude einzuspeichern oder das Gebäude als Speicher zu verwenden. Das Problem, was wir dabei sehen, ist, dass Holz aus unterschiedlichen Gründen, können wir vielleicht später über die Details noch sprechen, aber Holz das Klima, die Feuchtigkeit hervorragend reguliert in Räumen. Holz ist ein hygroskopischer Baustoff, wie wir es sagen.
Was zur Hölle ist das?
Hygroskopisch heißt, es lagert Feuchte ein. Es hat quasi eine gewisse Porosität, in der sich Feuchte anlagert und wieder abgegeben wird an den Raum. Das heißt, das Holz führt zu einer Vergleichmäßigung der Raumluftfeuchte. Aber da Holz durchaus auch isoliert, also schlecht Wärme leitet, kriegen wir eine schlechtere thermische Regulierung, Temperaturregulierung des Raumes. Eine schwere Bauweise im Beton zum Beispiel kühlt sich nachts ab. Wir können nachts die Fenster öffnen, die Räume kühlen sich ab und dadurch hält sich das Gebäude im Sommer tagsüber einigermaßen kühl und es bleibt komfortabel, während dann Gebäude aus Holz wärmer werden. Wir nennen das dann sommerlicher Wärmeschutz oder sommerliche Überhitzung. Und an der Stelle hat Holz Defizite, natürlich auch beim Schallschutz. Auch der Brandschutz muss bei größeren Gebäuden dann ertüchtigt werden. Also es gibt hinsichtlich der bautechnischen Anforderungen eine Reihe von Herausforderungen.
Aber Sie sagen gleichzeitig auch, ideal wäre es tatsächlich, Holz zu kombinieren mit Lehm. Und wenn man jetzt so ein bisschen zurückdenkt, dann denkt man, Holz und Lehm, habe ich doch schon mal gehört. Fachwerkhäuser, ne, sind ja im Prinzip genauso gebaut. Also könnte es sein, dass wir in den nächsten Jahrzehnten, ich sag mal, Fachwerkhaus Second Coming erleben?
Fachwerkhaus 2.0, ja genau. Also tatsächlich ist es so, dass viele Projekte und viele Forschungsprojekte zeigen, dass diese Kombination aus Holz und Lehm in der Lage ist, mit minimalem Ressourcenaufwand, mit minimalen CO2-Emissionen eigentlich das Gebäude als CO2-Senke zu errichten und gleichzeitig diese, sagen wir mal, Schwächen des Holzes durch den Lehm zu kompensieren. Lehm auch hier an der Stelle wieder ein hygroskopisches Material. Also Lehm reguliert nicht nur die Lufttemperatur hervorragend, sondern auch die Raumluftfeuchte und bietet gleichzeitig Schallschutz, kann den Brandschutz regulieren. Also diese Kombination ist sehr vielversprechend, sodass wirklich eine Renaissance, sagen wir mal, der Bauweise, nicht der Gestaltung als Fachwerkhaus, aber der Bauweise durchaus denkbar ist.
Dann kommen wir doch mal zu der anderen Welt, die Sie auch ganz schön beschrieben haben. Stahl, Beton, Glas. Ein ziemlich großes und zentrales Problem all dieser Stahl-Beton-Hochhäuser ist, wie sie ja auch eigentlich immer noch sehr, sehr stark gebaut werden weltweit, dass sie ohne Klimatisierung eigentlich nicht richtig funktionieren. Ne?
Das ist so. Also man muss auch sehen, dass diese architektonische Ausdrucksform letztendlich erst möglich wurde durch die Erfindung der Klimatechnik, der Air Conditioning. Carrier hatte die Air Conditioning in den 20er Jahren erfunden und erst dadurch sind diese ganzen großen Hochhäuser der Moderne zuerst in den USA, in Chicago, in New York etc. möglich geworden. Und was dann als International Style bezeichnet wurde, Architektur, ist auch heute noch die gängige Architektur, die wir weltweit sehen. Und da ist es natürlich ein Riesenproblem, dass im Zuge der Urbanisierung, die stattfindet in Südostasien, in Afrika, erwartet wird, dass über die nächsten Jahrzehnte für circa 3 Billionen Menschen Behausung gebaut werden muss. Und wenn wir das in Stahl, Glas und Beton bauen, haben wir ein riesen Ressourcenproblem. Wir haben aber auch ein Problem mit dem Strombedarf für die Kühlung. Es gibt eine Hochrechnung der Internationalen Energieagentur, die sagt, dass wir 2050 einen Strombedarf für Kühlung haben werden, nur für Kühlung, für Air Conditioning, die so hoch sein wird wie der komplette Strombedarf von Indien und China zusammen heute.
Das heißt, um es mal richtig runterzubrechen, und das finde ich schon beeindruckend, so ein Hochhaus in Frankfurt am Main beispielsweise, das würde einfach zu heiß werden im Sommer, weil so viel Glas, dass so ein Gewächshausklima da drin wäre.
Ja, so ein Hochhaus, sagen wir mal, konventionell gebaut. Wir haben in unserer beruflichen Karriere zeigen können, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, aber das wird zu wenig genutzt. Konventionell gebaut, muss man sich das vorstellen, dass so ein Hochhaus hängt an einer Herz-Lungen-Maschine. Und wenn diese ausfällt, dann ist dieses Hochhaus nicht mehr nutzbar.
Sie selbst werden dazu in der Brand 1 mit dem, wie ich finde, sehr schönen Satz zitiert: Wir haben mit hohem Technikaufwand viel baulichen Schwachsinn ermöglicht und diesen Bauten nachher noch ein grünes Mäntelchen umgehängt. Hat das dann damit was zu tun, dass man dann geguckt hat, wie man das möglicherweise noch ein bisschen ökologischer machen kann, also die Klimatisierung und ähnliche Sachen?
Tatsächlich haben wir, als wir angefangen haben mit Transolar, mit Klimaengineering von Gebäuden, tatsächlich daran geglaubt, dass diese, sagen wir mal, diese Moderne, diese Transparenz, diese Offenheit, diese tagesgefluteten Gebäude, dass das die Zukunft ist und haben mit großer Überzeugung daran gearbeitet, wie wir solche Gebäude wirklich auch nachhaltig, energieeffizient, ökologisch betreiben können. Das ist das, was ich flapsig als das grüne Mäntelchen beschrieben habe. Aber es ist so ein Hochhaus, schon in der Erstellung, in der Effizienz der, und in der Ausnutzung der Materialität, hat einen enormen CO2-Bedarf. Und dem versucht man dann, wenn man es auf die Spitze treiben will, wird man sagen, man baut zuerst das Falsche und dann mit viel Know-how und Technologie und Fassadentechnik dann das Ganze wieder versuchen, in eine bessere Richtung zu lenken.
Thomas Auer, Professor für nachhaltiges Bauen an der Technischen Universität München, im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen in dieser Folge noch eingehender darüber, wie wir in Zukunft vielleicht klimaschonender und doch auch bezahlbar bauen können. Herr Auer, das Lob des Fachwerkhauses oder des Fachwerkhauses 2.0, wie wir es ja jetzt so ein bisschen tituliert haben, basiert ja auch auf einem Forschungsprojekt von Ihnen in Bad Aibling, das Sie gemeinsam mit dem Architekten Florian Nagler realisieren. Im Prinzip gucken Sie da so ein bisschen wie bei den drei kleinen Schweinchen, welches Haus am besten funktioniert. Nur geht es bei Ihnen nicht um den Schutz gegen den Wolf, sondern um Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit.
Ja, da sind drei Gebäude entstanden. Das Ganze ist aus einem Forschungsprojekt entwickelt worden. Das nennt sich Einfach Bauen, was gefördert wurde auch von dem Bauministerium in einem Programm, das nennt sich Zukunft Bau. Und die B&O-Gruppe aus Bad Aibling hat dann diese drei Gebäude, weil sie so angetan waren, von dieser Forschung realisiert. In Bad Aibling auf einem Konversionsgelände sind drei Apartmentgebäude oder Wohngebäude mit etwa 12 Wohneinheiten pro Gebäude. Eins aus Holz, eins aus Dämmbeton, Fachbegriff heißt da Infraleichtbeton, und eins aus Mauerwerk, einem hochisolierenden Ziegelmaterial. Wir wollten wieder monolithisch bauen, wir wollten wieder einfacher bauen, wir wollten Schichten weglassen, wir wollten möglichst wenig Technik einsetzen, wir wollten auch wieder mehr Raumhöhe bauen, weil wir in einem anderen Forschungsprojekt zeigen konnten, welchen Einfluss Raumhöhe hat, auch auf das Nutzerverhalten. Und da sind diese drei Gebäude entstanden, an denen jetzt auch drei Doktorierende von Florian Nagler, seinem Lehrstuhl, Florian Nagler mit seinem Architekturbüro, hat die Gebäude auch geplant und gestaltet und von meinem Lehrstuhl ihr Doktorat gerade abschließen.
Was hat Sie denn dabei bisher am meisten überrascht?
Es gab eine ganze Reihe von überraschenden Erkenntnissen. Wir haben in Bezug auf den gesetzlichen Anforderungen gerade so die Mindeststandards erfüllt. Wir haben bezüglich der energetischen Performance oder energetischen Effizienz Effizienzhaus 100 gebaut. Das heißt, wir haben gerade so die Anforderungen des Gesetzgebers erfüllt. Wir haben keinen Millimeter mehr investiert an Dämmeigenschaften etc. etc. Und in der Realität zeigt sich, dass die Nutzer, die jetzt nicht ausgewählte Nutzer sind, sondern die Wohnungen wurden einfach vermietet, auch an ukrainische Flüchtlinge, dass die sogar weniger Energie verbrauchen im Betrieb, als was wir berechnet und prognostiziert haben, weil die Menschen weniger Temperatur haben im Winter, geringere Raumtemperaturen, vor allem im Holzgebäude, was interessant ist, aber auch ganz bewusst und vernünftig Fenster lüften. Wir haben auch Fensterkontakt installiert. Also wir haben zwei Wohnungen in jedem Gebäude, wo wir detaillierte Messungen durchgeführt haben und sehr genau wissen, wie die Wohnungen genutzt werden. Und es ist schon interessant zu sehen, wir sprechen immer von Performance Gap. Wir sehen bei diesen hocheffizienten Gebäuden in der Regel, da gibt es zahlreiche Studien aus Deutschland, aus vielen Ländern, und alle kommen immer auf das gleiche Ergebnis, dass die Gebäude im Betrieb mehr Energie verbrauchen als prognostiziert. Bei uns ist genau das Gegenteil der Fall, und wir können das auch wissenschaftlich erklären, wieso das der Fall ist. Also das ist schon sehr interessant. Also wie gesagt, es gibt zahlreiche Erkenntnisse, auch Erkenntnisse, so ist Wissenschaft, die weniger erfolgreich waren, wo die Mieter, es gab auch Befragungen, auch begleitet von einem Soziologen der LMU, Bernhard Gill, wo die Mieter durchaus kritisch sich zu unterschiedlichen Dingen geäußert haben. Also dieses Verzicht führt natürlich auch, so ist die Idee von Suffizienz, an der einen oder anderen Stelle zu Einschränkungen, die nicht alle nur positiv empfinden.
Aber den Aspekt mit dem Sparen oder sogar noch unter der Prognose liegen, finde ich spannend, wenn Sie sagen, dass normalerweise, wenn irgendwas neu gebaut wird und die Berechnungen kommen, dass dann die Bewohnerinnen und Bewohner eher dazu führen, dass dann doch mehr verbraucht wird, als man sich das so vorstellt. Und bei Ihnen ist es genau andersrum. Was sind denn die Gründe? Können Sie das sagen, wenn Sie sagen, Sie können das auch wissenschaftlich belegen?
Also es gibt eigentlich, kann man es auf zwei Gründe zurückführen in Bezug auf das Nutzerverhalten. Der eine Grund ist die Raumtemperatur. Wir sehen, dass die Raumtemperatur, die der Nutzer einstellt, in der Regel unter 20 Grad ist, zwischen 18 und 20 Grad. Und ich muss dazu sagen, das war noch der Winter vor der Gaskrise. Der zweite Grund, und der ist sicherlich relevanter, ist dieses Thema der Fensterlüftung. Wie lüftet der Nutzer? Und wir haben die Gebäude mit 3,10 Meter Raumhöhe gebaut. Wir haben nur natürliche Materialien verwendet. Es gibt keine Lacke, Kleber, irgendwas, die irgendwelche Emissionen haben, die die Raumluft über die Maßen belasten würde. Und die Rückmeldung auch der Befragung der Nutzer zeigt, dass die Nutzer sagen, die Räume sind so luftig, dass sie nie das Gefühl haben, dass die Luft abgestanden ist, dass sie permanent die Fenster aufmachen müssen. Und das ist halt genau das, was wir sehen in diesen sehr hocheffizienten Gebäuden, dass über maschinelle Lüftung die Luft ausgetauscht wird mit einer Wärmerückgewinnung, mit einem technischen Aufwand, mit Stromeinsatz, aber die Nutzer trotzdem häufig die Fenster öffnen, weil sie eben nicht das Gefühl haben, dass die Luftqualität gut ist. Und da sehen wir, wie wir mit Materialität, wie wir mit Geometrie, mit Räumlichkeit, mit Raumvolumen auch das Verhalten der Nutzer beeinflussen können.
Das heißt, um es mal auch ein bisschen zu verkürzen, es ist tatsächlich gut für die Umwelt, wenn man im Winter nicht so oft lüftet, weil die Luft im Raum noch gut ist?
Ich will jetzt nicht die Empfehlung geben, nicht mehr zu lüften, aber angemessen zu lüften. Ich glaube, das ist das richtige Schlagwort, Stoß zu lüften. Es gibt viele Menschen, die mit offenem Fenster schlafen. Ich gehöre auch dazu. Ich habe es gern kalt im Schlafzimmer. Ich habe im Winter oft 12 Grad im Schlafzimmer. Wir haben unser Schlafzimmer nie beheizt. Und das ist durchaus legitim, wenn man das Schlafzimmer auch nicht beheizt. Das ist aber in der Denke des hocheffizienten Gebäudes mit maschineller Lüftung und Wärmerückgewinnung nicht vorgesehen. Das ist nicht gedacht, konterkariert diesen Effizienzhausgedanken und führt dann dazu, dass das Gebäude mehr Energie verbraucht als prognostiziert.
Wenn man jetzt noch mal ein bisschen rauszoomt, was müsste denn aus Ihrer Sicht in den nächsten Jahren passieren, damit aus Lehm und Holz beispielsweise wirklich moderne, klimafreundliche Fachwerkhäuser 2.0 als Massenprodukt entstehen können?
Die Fachwerkhäuser waren natürlich viel Handarbeit und alles, was Handarbeit ist, ist heute nicht mehr wirklich finanzierbar. Das heißt, wir müssen das in eine Industrialisierung kriegen, in eine Vorfertigung, vielleicht auch von Halbfertigteilen. Da arbeiten wir mit einem Holzbauer, wenn man so will, und einem Ziegelhersteller zusammen an einem Forschungsprojekt, wo wir die bauphysikalischen Anforderungen dimensionieren und die beiden Firmen aber vor allem daran arbeiten, wie sie es in den Vorfertigungsprozess, in eine Industrialisierung dieser Bauweise bekommen können. Und ich glaube, dass das durchaus die Zukunft sein kann, dass man dann maßgeschneidert sich eine Wand bestellt und da kommt die Holzständerwand, die ausgefacht ist mit Lehmziegeln, wenn man so will, und dann beplankt mit Lehmbauplatten.
Thomas Auer hier im Gespräch und im Podcast geht's gleich weiter. Zoomen wir doch mal ein bisschen raus, Herr Auer, denn auch Holz ist ja nur endlich verfügbar. Und in Deutschland gibt es viele Leute, die sagen, wir brauchen eigentlich jetzt schon viel mehr, als wir produzieren. Zum Beispiel Leute wie Pierre Ibisch, Professor von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde, mit dem wir auch hier im Podcast ja schon mal gesprochen haben, der sagt, es wäre eigentlich ganz gut, wenn wir mal so eine Erholungspause für unsere Wälder einlegen, gerade wegen des Klimawandels und so. Holz allein kann also keine Lösung sein.
Also man muss das sicherlich differenziert betrachten. Also zum einen gibt es die globale Perspektive und dann, sagen wir mal, die mitteleuropäische Perspektive. Es gibt auch an der TU München aus der Forstwissenschaft Stimmen, die sagen, aufgrund des Klimawandels brauchen wir einen Waldumbau und aufgrund dieses Waldumbaus werden wir die nächsten Jahrzehnte mehr als genug Holz zur Verfügung haben und können letztendlich fast alles aus Holz bauen. Das ist so die eine Meinung. Ich höre aber auch immer wieder die Meinung, die Sie eben kundgetan oder nochmal wiederholt haben. Vielleicht müssen wir mal einen Podcast machen, wo man die beide einlädt.
Und das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Ist notiert, ja.
Okay. Aber es geht auch um biogene, ganz generell um biogene Baustoffe, und es geht um diese globale Perspektive. Und ich habe ja schon erwähnt, dass man weltweit die nächsten Jahre für Milliarden von Menschen in den urbanen Zentren Südostasiens und Afrikas Behausung, Gebäude bauen muss. Das ist ein unglaublich enormer Ressourcenbedarf, der da besteht. Und wenn wir es schaffen, dies so zu bauen, dass diese Gebäude als CO2-Senke gebaut werden, dann hat es natürlich ein Potenzial, dass wir der Atmosphäre große Mengen an CO2 entziehen. Und das ist das, was das internationale Klimapanel der Vereinten Nationen sagt. Wir müssen nicht nur die globalen CO2-Emissionen auf null reduzieren, sondern wir müssen der Atmosphäre wieder CO2 entziehen, sodass wir auf die Konzentration von Anfang, Mitte des 20. Jahrhunderts zurückkommen. Das sind Milliarden von Tonnen CO2, die der Atmosphäre entzogen werden müssen, die wir entweder technisch durch Carbon Capturing, wie es genannt wird, der Atmosphäre entziehen. Da kommt aber gleich die nächste Frage, wo das eingespeichert werden soll. Wahnsinnig energieintensiv, wahnsinnig aufwendig. Oder durch Photosynthese, durch Anbau von allem, was wächst, sagen wir mal, alle Vegetation, die wächst. Und auch Stroh hat enormes Potenzial. Es sind nicht nur Bäume, es ist nicht nur Wald. Es geht um jegliche biogene Produkte. In Neu-Delhi gibt's Smog, wenn in den umliegenden Feldern der Strohabfall vom Reisanbau abgefackelt, abgebrannt wird. Diesen Stroh, den müssen wir einsammeln, das ist gespeichertes CO2, und in Baustoffen verarbeiten. Auch das sogenannte Biochar, letztendlich aus biogenen Abfällen produziertes Granulat, Kohlenstoffgranulat, können wir in Baumaterialien, zum Beispiel auch in 3D-gedrucktem Beton, einspeichern. Da ist Forschung erforderlich. Da müssen wir aber auch global die Lieferketten hochfahren, die Produktion hochfahren von solchen Materialien, sodass wir wirklich in der Lage sind, auch, sagen wir mal, zu einem bezahlbaren Preis solche Gebäude dann, die als CO2-Senke dienen, zu bauen. Aber wenn wir das schaffen und das Potenzial ist da, dann hat der Gebäudesektor wirklich das Potenzial, nicht nur die CO2-Emissionen in der Erstellung und im Unterhalt, im Betrieb signifikant zu reduzieren, sondern wirklich zur globalen CO2-Senke zu werden. Es gibt kein anderer Sektor, der so viel Ressourcenbedarf hat und gleichzeitig so viel auch Potenzial an CO2-Speicher zur Verfügung stellt als der Gebäudesektor.
Das heißt aber, wir brauchen auch von den Architektinnen und Architekten möglicherweise ein Umdenken. Sie haben vorhin den International Style angesprochen. Also auch da muss man stärker, ich sag mal, vielleicht ein bisschen weg von dem künstlerischen Künstler-Ding hin zu Nachhaltigkeit, Klimafreundlichkeit und den von Ihnen angesprochenen Aspekten denken.
Absolut, also ganz wichtig, wir müssen weg von der Stahlglas-Beton-Architektur. Ich meine, da darf es keine zwei Meinungen mehr geben. Aber wir müssen uns auch schon kritisch hinterfragen, ob diese, ich nenne es mal Wow-Architektur der letzten Jahrzehnte, ob das immer richtig war. Sicher gab es in der Geschichte immer Bauwerke, die herausragend waren, eine Kirche oder auch ein Eiffelturm. Aber wir hatten in den letzten Jahrzehnten ja das Gefühl, dass jedes einzelne Bauwerk ein Eiffelturm sein muss. Und aus dieser Superlative brauchen wir jetzt auch unbedingt das höchste Hochhaus, Holzhochhaus der Welt. Wieso muss es immer diese Superlative sein? Wieso ist alles eine kleine Olympiade? Also ich glaube, wir müssen weg von dieser Olympiade hin zu mehr Demut. Ich glaube, vielleicht ja, muss sich Architektur auch mehr Demut geben und kann aber trotzdem poetisch sein und ein großer Beitrag für die Stadt, für die Bewohner, für die Umwelt, für die Nachhaltigkeit beitragen.
Wir haben hier im Podcast vor ein paar Jahren auch mal mit dem Geschäftsführer der Firma Godelmann aus Oberfranken gesprochen. Und Bernhard Godelmann, der entwickelt so einen klimafreundlicheren Pflasterstein aus Beton mit verschiedenen Schichten, wo das Wasser dann auch besser durchlaufen kann und so. Das geht, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung, die Sie auch gerade beim Material angesprochen haben, ne? Dass man sich da neue Gedanken macht. Und ich höre raus, Sie sind da optimistisch, dass uns das schon auch gelingen wird.
Vielleicht bin ich Berufsoptimist, aber tatsächlich passiert so viel weltweit an Entwicklung. Und ich glaube, wir sind noch nicht an einem Tipping Point. Wir haben noch nicht die Lösungen, die dann wirklich so in die Breite gehen, dass sie quasi exponentiell sich steigern in der Anwendung. Aber wir sehen große Tendenzen weltweit. Das ist jetzt wirklich kein nur deutsches oder mitteleuropäisches Phänomen, sondern es passiert ganz viel. Und deswegen bin ich tatsächlich optimistisch und glaube, ja. Aber wir müssen das, glaube ich, alle verstehen, welche Rolle Architektur, welche Rolle Bauen, Materialität spielt, müssen da mehr Bewusstsein entwickeln und intensiv auch forschen, aber nicht nur forschen. Ich finde, forschen, bin ja selber Forscher an der TU München und trotzdem sage ich, es gibt auch schon viel Know-how, dass wir auch jetzt schon Dinge machen können. Immer sagt, wir müssen an der Stelle forschen, das impliziert ja auch, ja, jetzt können wir noch so bauen wie früher, weil wir wissen es ja auch noch nicht. Beileibe nicht. Ich glaube, wir wissen sehr viel und können heute schon ganz viel machen.
Thomas Auer hier im Brand 1 Podcast beim Podcast Radio Detektor FM. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, für den Optimismus und die deutlichen Worte.
Ja, ich danke Ihnen.
Und den von mir erwähnten Artikel zum Bauen mit Holz mit dem Titel Die Materialfrage aus der aktuellen Ausgabe der Brand 1 findet ihr wie immer online auf der Seite der Brand 1 oder auch auf Seite 38 im Heft. Und das Heft zu kaufen und beim Lesen vielleicht auch in der Hand zu haben, kann ich persönlich aus eigener Erfahrung auch nur empfehlen, sei es in der Sonne auf dem Balkon oder auch beim Lesen auf dem Sofa. Wir verlinken euch den Artikel natürlich auch in den Shownotes. Dort findet ihr ebenfalls den Link zur Episode mit dem schon erwähnten Pierre Ibisch, der nicht nur im Brand 1 Podcast, sondern auch in unserem Podcast Mission Energiewende zu Gast gewesen ist. Auch hier geht es um die Frage, wie nachhaltig Holz wirklich sein kann und ist. Hört doch da auch gern mal rein. Falls diese Episode hier die erste ist, die ihr zu unserem Schwerpunktthema Rohstoffe gehört habt, empfehle ich euch natürlich auch die beiden anderen Folgen. Darin sprechen wir darüber, wie wir uns aus der Abhängigkeit vom Rohstoffmonopolisten China befreien und wo Deutschland aktuell beim Thema Recycling von Rohstoffen steht. Scrollt dazu in eurem Podcatcher einfach ein bisschen nach unten oder auch hier schaut in die Shownotes, denn dort und im begleitenden Online-Artikel auf Detektor FM findet ihr den entsprechenden Link. Wenn euch unser Podcast hier von Brand 1 und Detektor FM gefällt und oder auch Mission Energiewende, unser Podcast zu Klimaschutz und Energiewende, dann folgt uns doch gern, wo auch immer ihr eure Podcasts hört, egal ob bei Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, RTL Plus oder auch Spotify. Denn das ist wirklich die allereinfachste Art, uns und unsere Arbeit hier zu unterstützen. Kleiner Vorteil nebenbei, ihr verpasst dann auch künftig keine Folgen mehr und wir hören uns einfach nächsten Freitag an dieser Stelle wieder. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Tschüss.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Katja Stamm. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.